drehen das heute mal ein bisschen um. Ich möchte euch nämlich zu Beginn des Gottesdienstes gerne über dieses Bild zeigen und euch fragen, ob jemand von euch weiß, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Es stammt von Elissas Handy, das kann ich euch sagen, aber wo wurde dieses Bild aufgenommen? Weiß jemand, kennt jemand diesen Ort?
New York.
Okay, New York World Trade Center, woran hat man das erkannt? Oder was ist das hier genau? Das ist ja nicht mehr das World Trade Center. Also
die Gedenkstätte vom 9.11.2001.
Genau, also Ground Zero. Wer war schon mal dort? Wer war dort, als die Türme noch standen? Eins, zwei, ja, okay, genau. Das haben wir fast gedacht. Viele, ich habe die Frage schon mal kürzlich wo gestellt, ähnliche Reaktion. An dem Ort waren noch nicht so viele, als die Türme noch standen. Die standen ja einige Zeit lang. Da sah das anders aus. Meine Frau hat mir hat mir zu Weihnachten so eine Kurzreise geschenkt nach New York City. Da waren wir 2 Tage und haben uns in diesem Zusammenhang, oder wenn wir schon mal dort waren, haben wir uns auch dieses 9/11 Memorial angeschaut, also die Gedenkstätte zum 11. September, Ground Zero. Kurz oder daneben steht mittlerweile wieder ein neuer Turm, der Freedom Tower, der ist auch ziemlich riesig. Hätte ich euch auch ein Bild von zeigen können, mache ich jetzt an der Stelle nicht. Aber hier, in diesem Fundament, und man kann schon erahnen, dass das ziemlich groß ist, hier stand einer der beiden Zwillingstürme. Ja, dieses Loch gibt es nochmal an einer anderen Stelle. Kurz, also direkt daneben im Prinzip. 2 Türme. Und an der Mauer außenrum, hier drinnen fließt so Wasser rein, wie so ein kleiner Wasserfall. Und außen, an der Außenmauer, sind die Namen aller rund 3000 Opfer der Anschläge des 11. September eingraviert. Das ist richtig spannend, da steckt dann auch in jedem Namen eine weiße Rose drinne, wenn die Person an dem Tag, wo man dort ist, Geburtstag hat. Also man geht dann außen rum und stellt fest, hier steckt eine weiße Rose drin. Da wusste man, wir waren da am, ich glaube, 3. Januar. Genau, diese Person hatte dann am 3. Januar Geburtstag. Das wusste man dann. Das alleine ist schon ziemlich anschaulich. Wenn man ins Museum nebendran geht, ist das noch viel, ja, welches Wort soll man benutzen? Erschreckender, bewegender, bestürzender, anschaulicher? Neben zahlreichen Bildern und Videos vom 11. September 2001 ist dort zum Beispiel zu sehen, oder sind dort zu sehen, zerstörte Stahlträger der Gebäude, Feuerwehrfahrzeuge zerstört sind dort zu sehen. Es gibt wie so ein Kern des Gebäudes, ein Kern des Museums, wo alle Bilder der identifizierten Opfer zu sehen sind. Und innen drin läuft so eine kleine Show ab, wo die Geschichten der Personen erzählt werden, woher sie stammten, was sie an dem Tag machten. Da lesen wir von Menschen, die kurz vor der Hochzeit oder im Rentenbeginn standen und an dem Tag ums Leben kamen. Eine Person beim World Trade Center, da ging es ja, weil das Welthandelszentrum 50.000 oder sogar noch mehr Beschäftigte waren dort in unterschiedlichen Berufsfeldern, aber alles hatte irgendwie mit dem Welthandel zu tun. Eine Person, die machte am Tag zuvor, am 10. September 2001, den beruflichen Deal ihres Lebens. Der beste Erfolg, das meiste Geld. Und am Tag später hatte das alles im wahrsten Sinne des Wortes keinen Wert mehr. Die New Yorker Feuerwehr, so sagt man, verlor an diesem Tag knapp ein Drittel ihrer Leute. New York, das ist riesige Millionenstadt. Wir können uns vorstellen, wie viele Feuerwehrleute oder auch Ärzte, Polizisten es da gab. Bis zu diesem Tag waren diese Zwillingstürme ein Zeichen der Stärke. Das war so ein Ausdruck des Welthandels. Zentrum des Welthandels. Doch an diesem Tag, da wurden nicht nur einfach zahlreiche Gebäude und Straßen im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert, als diese Flugzeuge da reinflogen, sondern auch das Leben tausender Menschen und Familien wurde zerstört und auch ein Land, man müsste es eigentlich noch weiter fassen, der gesamte Westen, eine gesamte Weltanschauung wurde an einem Ausdruck, einem starken Ausdruck der Macht und Stärke angegriffen. Ich wünsche uns, dass wir nie solche Erfahrungen bis jetzt machen mussten und niemals machen werden müssen. Aber wir brauchen uns natürlich nichts vorzumachen. Unser Leben, immer wieder passiert das an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Lebensbereichen, wird immer wieder wie bei so einem Erdbeben, wo das Haus dann am Ende so aussieht oder wo alles zerstört ist, es wird immer wieder erschüttert. In der Allianz Gebetswoche, die jetzt kürzlich stattfand, da gab es ein Thema: in die erschütterte Welt hinein sind wir gesandt. Diese Welt ist immer wieder erschüttert und wir sind Teil dieser Welt, die immer wieder erschüttert wird. Das können Nachrichten aus der Welt sein oder in unseren umliegenden Städten und Dörfern Nachrichten, von denen wir lesen oder von denen wir hören, wo wir sagen, das kann doch gar nicht sein. Solche Ereignisse, die unser Weltbild ins Wanken bringen, wo wir vielleicht den Glauben verlieren an das Gute im Menschen. Das können persönlich tragische Erlebnisse sein, der Tod eines geliebten Menschen, Ungerechtigkeit, die man irgendwo erlebt, Krankheiten, die einen überfallen. Ich brauche das Leid dieser Welt, glaube ich, nicht aufzählen. Oder da, wo wir wirklich von einem Moment auf den anderen erschüttert werden, immer wieder. Meine Frage an uns ist, was macht das in der Regel mit uns? Wo greift uns das an? Wo in unserem Leben greift uns das an? Ist das vielleicht unsere Ehre? Oder hier 11. September, unsere Sicherheit? Unsere Hoffnung vielleicht? Wo greift uns das an? Welchen Punkt in unserem Leben? Kann verschiedene Antworten darauf geben, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Das ist erstmal die Frage an uns. Wo greift uns das an und was macht das mit uns? Wir lesen im Alten Testament an vielen Stellen von der Gefangenschaft Israels in Babylon. Israel war in babylonischer Gefangenschaft. 70 Jahre dauerte das. Im Laufe der Zeit, da ging es ihnen besser, wurden auch nicht so schlecht behandelt, wie das vielleicht noch in Ägypten in der Sklaverei der Fall war. Und einige von ihnen, die entwickelten sich im Laufe der Zeit auch zu relativ einflussreichen Leuten. Einer davon war Daniel. Und gerade, das war schon bei Nebukadnezar, also unter dem babylonischen Herrscher Nebukadnezar der Fall. Und als dann die Macht wechselte hin zu dem Perserkönig, zu dem Meder Darius, da entwickelte sich Daniel definitiv und erst recht zu einer sehr einflussreichen Person. Wir lesen in Daniel 6 zum Beispiel, dass Daniel einen sehr scharfen Verstand hatte. Der wusste, wie er sich einsetzen konnte im babylonischen Reich unter der Regierung. Der König, der hatte die Macht verteilt, Darius hatte die Macht an verschiedene Statthalter gegeben und innerhalb dieser Bevollmächtigten und Statthalter entwickelte sich Daniel immer besser, bis zu dem Punkt hin, dass sich der König überlegte, Daniel die Verwaltung des ganzen gesamten Reiches anzuvertrauen. Und an dieser Stelle lesen wir Folgendes. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter, die der König ja eingesetzt hatte, einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder zur Beschwerde. Da sagten sich die Männer: Es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist der Glaube an seinen Gott. Daniel, das war eine ziemlich gewissenhafte Person. Das lesen wir, zuverlässig, gewissenhaft, machte seine Arbeit gut. Und wenn man sich die Geschichten von Daniel durchliest, würde ich auch sagen, das machte er jetzt nicht einfach nur aus Pflichtgefühl oder weil er nun halt offiziell zum gefangenen Volk gehörte und jetzt eben hier keinen Widerstand leisten konnte, sondern es scheint so, als hätte er seine Gaben bewusst gut eingesetzt, um das Beste für König, für Stadt und Land zu erreichen. Wir lesen das bei Jeremia, wo das Volk aufgefordert wird, sucht der Stadt Bestes. Daniel hatte die richtigen Motive, hatte Talente und die setzte er ein. Und er war offensichtlich so gut, dass seine neidischen Kollegen nur einen einzigen Angriffspunkt sahen. Seinen Glauben. Weil sie wussten, diesen Glauben, den würde er nicht aufgeben. So weit würde seine Loyalität zum König dann nicht gehen. Sein offensichtlich starker Glaube war gleichzeitig sein schwächster Punkt. Dieser Versuch, Daniels Leben zu erschüttern, zu zerstören, ihn aus dem Weg zu räumen, das hatte offensichtlich mit seinem Glauben zu tun. Wenn uns etwas erschüttert, wir haben einige Beispiele genannt und wir haben vielleicht darüber nachgedacht, was ist das, was uns erschüttert und was macht das mit uns? Was macht das in der Regel mit unserem Glauben? Vielleicht würdest du jetzt sagen, naja, mein Glaube, der ist ja jetzt nicht so stark wie der von Daniel. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Den Glauben kann man nicht als besonders großartig bezeichnen. Aber ich frage mich trotzdem, wenn etwas passiert, was uns erschüttert, wird da nicht auch unser Glauben in Mitleidenschaft gezogen? Nicht selten hört man, dass Menschen den allgemeinen Glauben, sage ich mal, an Gott, also dass es einen Gott gibt oder vielleicht auch etwas stärker, dass es einen persönlichen Gott gibt, dass sie diesen Glauben aufgeben, weil ihnen oder jemandem in ihrem Umfeld etwas Schlimmes widerfährt und passiert. Kürzlich, da sagte mir eine Person, die als Sozialarbeiterin in einem Rotlichtviertel arbeitet, dass es ihren Glauben extrem herausfordert, wenn sie sieht, welches Leid die Prostituierten, die Junkies, die Obdachlosen dort erleben. Wo man sich fragt, wo ist Gott in dieser Situation? Warum tut er nichts dagegen? Wie können Menschen so hinkommen? Und wie können Menschen, die vielleicht auch dachten, Gott hätte einen Plan für ihr Leben, wie können die da hingelangen? Wo ist dieser Plan? Und es ist auch meine eigene Erfahrung, wann auch immer etwas mein Leben erschüttert, egal was es ist, und es muss noch nicht mal direkt etwas mit mir zu tun haben, dann greift es automatisch auch immer mein Vertrauen zu Gott an. Oder zumindest diese Frage, was mache ich jetzt damit? Wo ordne ich das eigentlich ein? Ich werde dann herausgefordert, damit umzugehen, weil Glaube eben ganz grundsätzlich mein Leben, unser Leben häufig prägt. Und in solchen Momenten ist nicht selten die Botschaft dabei, diesen Gott, den brauchst du eigentlich gar nicht anzubeten, das kannst du vergessen. Diesen Gott, den brauchst du nicht mehr, um Hilfe zu bitten. Das ist nicht nötig, weil du ja siehst, das bringt nichts. Eigentlich, da müsste man es dir verbieten, zu glauben, weil dein erschütterter Glaube, dein Zweifel, das, was nun aufgekommen ist, das ist so groß, das würde dich eigentlich nur unglücklich machen. Lass den Glauben an Gott lieber ganz weg. Das erleben wir vielleicht häufig, diese Gedanken, oder hin und wieder zumindest, oder haben wir schon mal erlebt. Und bei Daniel war das gar nicht so viel anders, weil das hier die Falle war, die ihm gestellt wird. Daraufhin bestürmten die königlichen Bevollmächtigten und Statthalter den König und sagten zu ihm, lang lebe König Darius. Sämtliche Beamten des Reiches, die Präfekten und Statthalter, die Minister sowie die mit der Ausübung der Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig, dass du, o König, ein königliches Gesetz erlassen solltest, das folgenden Befehl enthält. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Daniel wird herausgefordert zu wählen. Gott und Glaube oder Gesetz des Königs? Wen betest du an, Daniel? Seine Neider, die Ahnen, Gott wird er nicht aufgeben. Und sie haben recht. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Das ist Daniels Reaktion. Er betete dreimal täglich. Das mag seine persönliche Routine gewesen sein oder vielleicht auch üblich damals bei den Israeliten. Es wird nirgendwo vorgeschrieben in der Bibel, dass das dreimal täglich stattfinden muss. Da steht nichts davon im Gesetz des Mose. Und so war es vielleicht Daniels Routine und er hatte auch seine festen Bestandteile im Gebet. Dank und Lob gehörten dazu. Bitten und Flehen waren Teil dieses Gebetes. Offiziell ist Gebet hier verboten für ihn, doch Gott scheint ihm hier wichtiger. Was Daniel in dieser Situation ganz deutlich macht für uns heute ist, Gebet mag verboten sein, bis zu diesem Punkt hin, dass es überall verboten ist, aber nehmen kann dir dieses Gebet keiner. Ich will nicht ausschließen, dass es je nach Land und Situation, dass es Orte geben mag und Umstände, wo lautes öffentliches Gebet vielleicht nicht immer erlaubt ist und vielleicht auch nicht immer sinnvoll ist, wenn das öffentlich der Fall ist. Das will ich gar nicht ausschließen. Das muss man auf die jeweilige Situation schauen, ob man da jemandem dazu raten würde. Aber deine Beziehung zu Gott, egal in welcher Situation, dein Gebet zu ihm, das kann dir keiner nehmen, außer du dir selbst. Auch wenn du dich vielleicht durch andere Menschen in deinem Leben oder durch die Umstände in deinem Glauben angegriffen fühlst, wenn du keine Lust zum Beten hast, auch dann können wir immer noch beten. Es gibt sogar ein Lied, das heißt, ich habe heute keine Lust zum Beten. Auch das dürfen wir Gott sagen. Das Gebet, das kann dir keiner nehmen, egal wie die Umstände sind. Die Frage ist, ob du es tust und ob du in deiner Situation, wie auch immer sie aussehen mag, und es gibt viele schwierige Situationen, wo es nicht leicht fällt zu beten, aber ob du dann Gott suchst oder nicht. Daniel hat es hier gemacht. Und so ein Lebensstil wie der von Daniel, der das durchzieht, das macht natürlich Eindruck. Bei König Darius war das auf jeden Fall so. Daniel wird ertappt beim Beten von denen, die ihm da die Falle stellen. Er wird festgenommen und der König, der ist erschrocken, als er versteht, was da geschehen war. Und dann überlegt er lange, was er machen kann, um Daniel zu retten, weil er wusste, was er an Daniel hatte, er schätzte ihn. Aber letzten Endes musste er zu seinem Wort stehen und Daniel in die Löwengrube werfen lassen. Und trotzdem scheint Daniels Lebensstil sein ständiges Gebet Eindruck gemacht zu haben auf König Darius. König Darius sagte zu Daniel, dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Darius ahnte offensichtlich etwas davon, wer dieser Gott sein könnte. Und noch spannender, lesen wir in den nächsten Versen, er fastete die ganze Nacht. Er leistete quasi Fürbitte, auch wenn er diesen Gott vielleicht nicht persönlich kannte, aber er wusste, das könnte sich lohnen. Eine eigene Betrachtung wert hier auf den König. Aber wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Daniel in der Löwengrube. Diese Löwengrube, das war weniger eine Art der Todesstrafe, sondern mehr so ein Test. Das gibt es in verschiedenen Kulturen, auch im Nahen Osten, sehr häufig. Da ist dieser Test quasi so, Du wirst in eine Situation gebracht, in einen Fluss geworfen, hier in die Löwengrube gesteckt. Und wenn eine Person, so wie Daniel, das hier überlebte, dann galt er als unschuldig. Dann wussten sie, Gott hat die Person gerettet, weil die Person unschuldig ist. Und wenn eben nicht, naja, dann war das ja auch offensichtlich der Fall. Ist gar nicht so viel anders, als wir das vielleicht dann vor einigen Jahrhunderten noch mit der Hexenverfolgung, Hexenverbrennung kennen. Da war das ähnlich. Da wurde nur darauf geachtet, dass die Person tatsächlich dann als schuldig sich herausstellt, ob das so war oder nicht. Der König jedenfalls hatte eine Ahnung, dass sich Daniels Glauben auszahlen könnte. Und dann lesen wir tatsächlich davon, dass der König im Morgengrauen des nächsten Tages aufstand und so schnell er konnte zur Löwengrube rannte. Er wollte sehen, lebt dieser Daniel noch? Ja? Als was hat es sich erwiesen? Ängstlich rief er schon von weitem, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen gerettet? Und Daniel antwortete ihm, lang lebe der König. Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Egal, in welcher Situation du gerade bist. Und ob das jetzt gerade Menschen sind, die dir zu schaffen machen, oder Umstände, die dir zu schaffen machen. Die gute Nachricht für dich lautet, für uns alle lautet, wenn wir diese Geschichte lesen von Daniel, Gott sieht deine Angriffe und deine Erschütterungen. Und er sieht, dass du dich vielleicht gerade nicht wehren kannst, dass du da rein musst in die Löwengrube. Und Gott hört auch dich und dein Gebet. Und sogar noch viel mehr, Gott kann eingreifen. Und wir sehen bei Daniel, wie sein großes Vertrauen in seinen noch größeren Gott sich absolut gelohnt hat. Weil dieser Gott die Macht hat, die Löwen in deinem Leben zu zähmen, auszuschalten. Und deren Angriffslust zu nehmen. Das ist so, das ist die gute Nachricht. Die Frage ist nur, ist das immer so? Gibt es immer dieses Happy End? Wird das Vertrauen auf Gott immer so stark belohnt, wie hier bei Daniel? Es gibt nicht wenige Berichte von Menschen in der Bibel und im Laufe der Geschichte bis heute, wo das tatsächlich so ist. Könnten noch einige erwähnen, auch aus der Bibel. Die Frage ist dann, warum dann bei dir nicht? Ich stell die Frage bewusst so provokant oder mit der Annahme, dass wir das gerade denken. Ja, bei so vielen Leuten ist das so geschehen, aber warum erleben wir dann dieses Happy End nicht oder nur ganz selten vielleicht? Warum haben wir häufig den Eindruck, bei allen anderen ist das so, nur bei mir nicht? Ich kann so viel beten und so viel glauben, wie ich will, und Gott greift nicht ein, so wie ich mir das vorstelle. Ich würde heute sagen, weil es auch bei Jesus nicht so war. Auch Jesus wurde angefeindet. Die Menschen, die waren neidisch. Er wurde sogar verraten. Ihm wurden Fallen gestellt. Genau wie bei Daniel. So wie Daniel in seinem zweiten Obergeschoss, in seinem Haus, wo er betete, so betete Jesus im Garten. Bis das Blut tropfte. Und er vertraute seinem Vater, dein Wille geschehe. So wie Daniel vertraute. Und dennoch wurde er hingerichtet. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, schon nicht dem Leid entgehen konnte, wieso erwarten wir es dann häufig von Gott? Wir sehen bei Daniel Gottes Macht, auf jeden Fall. Bei Jesus sehen wir zuallererst, wie sehr Gott ebenso angegriffen und verwundet wird. Gott selbst. Und zwar so angegriffen und verwundet, wie wir das hier erleben. Es hat also noch eine viel tiefere Dimension. Nur wenige Meter neben den ursprünglichen Fundamenten der Zwillingstürme stand damals und steht heute dieser Baum, der Survival Tree. Dieser Baum überlebte tatsächlich dieses ganze Chaos von einstürzenden Gebäuden, von Schutt, von Asche, von Feuer. Der Baum musste verarztet werden, wurde tatsächlich in ein Zentrum gebracht, wo man Pflanzen, Bäume und so weiter wieder aufforstet und wiederherstellt. Er hatte verbrannte Äste, die Wurzeln waren herausgerissen zum Teil. Es war alles nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Und dennoch konnte der Baum vor einigen Jahren dort wieder eingesetzt werden. Derselbe Baum. Und dieser Überlebensbaum, der ist heute sowas wie das Symbol des Überlebenswillens der New Yorker. Ein Symbol des Wiederaufbaus, ein Symbol der Hoffnung. Es ist ein Wunder, wie Daniel in unserer Geschichte komplett unversehrt überleben konnte. Aber die Frage, die für uns gilt, ist, wie überleben wir? Und wir stellen fest, dass selbst Jesus nicht unversehrt blieb. Und dass auch er nicht überlebte. Er überlebte nicht einfach das, was ihm angetan wurde. Er starb. Aber er besiegte den Tod. Seine Auferstehung immer noch mit den Wunden an den Händen, den Füßen, in der Seite. All das zeigt, dass Gott bei allem Gegenwind, bei allen Angriffen in unserem Leben und selbst dann, wenn ganz vieles richtig außer Kontrolle gerät, dass das am Ende bei Gott seinen Meister findet. Und dieser Überlebensbaum, der spiegelt das wider, was Jesus nur wenige Tage vor seinem Tod für seine Jünger betet, wo es heißt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Es geht nicht darum, dass seine Jünger, dass seine Nachfolger, dass wir leidfrei durch dieses Leben gehen. Sondern so wie dieser Baum am 11. September sollen sie mittendrin sein. Mittendrin in Schutt und in Asche und im Leid. In den Angriffen des Lebens, in den Erschütterungen des Lebens, in den Einstürzen des Lebens. Aber bewahrt vor dem Bösen. In der Welt, aber bewahrt, behütet, so wie dieser Baum. Dass wir am Ende, so wie dieser Baum, auf fast unerklärliche Art und Weise und trotz vieler Wunden und Verletzungen, die wir davontragen, dass wir stehen bleiben. Dass wir offensichtlich irgendwo doch noch gut verwurzelt sind und dass wir Menschen dadurch auch wieder Hoffnung geben, so wie dieser Survival Tree. Dass deutlich wird, dass wir eine göttliche Kraftquelle haben, dass wir sicher sind in Christus, der das alles für uns schon durchgemacht hat. Ich habe das genannt, das Thema der Predigt heute, die Kunst des Überlebens. Ich glaube, dass diese Kunst des Lebens darin liegt, dass wir wissen, dass es nicht darum geht, unversehrt dazustehen, so wie am Ende Daniel, auch wenn Gott das tun kann, sondern dass wir mit allen Wunden, mit allen Verletzungen und immer wieder im Gebet wissen dürfen, dass wir in Christus sicher sind und dass sich Vertrauen am Ende wirklich lohnt. Immer wieder neues Vertrauen auf ihn, trotz aller Angriffe. Immer wieder dranbleiben im Gebet, dass nur wir selbst uns wegnehmen können. Das, glaube ich, ist die Kunst des Überlebens. Das ist die Kunst des Lebens im Vertrauen auf Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam singen.